ます。Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 64. Bei mir im Studio ist Jens. Hallo Jens.
Guten Tag.
Der Andi ist uns mal wieder...
Ja, der muss lernen, habe ich jetzt gerade erfahren.
Der muss lernen. Na gut, muss ja auch mal sein. Semester ist, neigt sich dem Ende entgegen, oder? Irgendwie?
Ja.
Ich krieg's schon gar nicht mehr mit.
Im Juni gibt's bei uns zumindest noch, also an den Hochschulen.
Aber gerade ist frei, gerade sind Ferien.
Gerade ist eine Woche Ferien.
Also die Studenten haben es echt gut, muss man ja echt mal sagen. Wir reden heute über, was es so Neues gibt aus der Linux-Welt. Wir reden ein bisschen über die Europawahl, weil ja am Wochenende, ja, sozusagen müsst ihr eure Stimme abgeben. Und was so noch passiert ist, letzte Zeit, reden wir nochmal kurz drüber. Und wir haben ein Interview mit Marco Jung vom Linux-Tag e.V. Und ja, da scheint es gerade nicht so ganz so reibungslos zu laufen. Und wir reden mal mit ihm drüber, was da eigentlich abgeht. Zuerst einmal aber Musik, und zwar wieder rausgesucht von euch Hörern. Wir fangen an mit Professor Klick. Das ist
die Namen sind echt immer das Beste hier.
Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist wohl ein deutscher Künstler und der veröffentlicht sein Zeug nur im Internet und das Lied heißt Bust This, Bust That. Auch ein toller Titel. Naja, hören wir mal rein und wir melden uns dann gleich wieder. We'll be right back. Professor Klick, einer der angesagtesten Künstler zurzeit auf Jamendo. Und wie immer, auch dieses Lied findet ihr einfach so im Internet, könnt ihr euch einfach runterladen. Da sind noch viel, viel mehr Titel von ihm. Und ja, wie im Chat auch gerade geschrieben wurde, geile Musik. Apropos Chat, ihr könnt natürlich auch vorbeikommen unter irc.freenode.net in den Channel Raute Radio Tux, oder ihr geht einfach in unser Blog, blog.radiotux.de, klickt dort auf Chat und alle Infos zu diesem Künstler und zu den anderen Liedern, die wir heute noch spielen, findet ihr auch da. Ja, Jens, was war denn die Woche so los?
Ja, mit das Interessanteste dürfte wohl Bing sein. Bing, Bing, Bing.
Bing, das muss da sein. Was ist das?
Das ist, klingt die neue, wie Bong. Das ist die neue Suche von Microsoft. Ja, sie versuchen da ihr Live-Search, wenn ich das richtig verstanden habe, dann dadurch jetzt ja, neu aufgesetzt mit einem anderen, wie sagt man?
UI?
Ja, nicht nur UI, ich glaube, sondern auch die ganze Suche und alles wurde überarbeitet.
Okay.
Jetzt fällt mir das Wort gerade nicht.
Dass die Algorithmen hinterher.
Ja, genau. Ich glaube, da haben sie auch einiges gemacht. Infrastruktur und so. Also es hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut. Ich weiß nicht, ob wir später da nochmal drauf zurückkommen oder ob wir jetzt nur so ein bisschen
ja, News, mein Gott,
quatschen.
Warte, dann lass uns doch jetzt drüber reden, was soll's.
Okay. Ich war überrascht, wie schnell das war. Also ich habe jetzt wirklich konnte nicht viel rumprobieren. Aber ich meine, du kannst ja mal schnell Radio Tux bingen. Ja? Es war ratzefatze da. Ich habe irgendwas mit Urlaub mal gesucht gehabt und die Treffer waren auch recht in Ordnung. Also ich hatte ein gutes Gefühl, habe mich jetzt nicht besonders fremd gefühlt, außer dass man immer so an Microsoft denkt und dann so, Gott, ja.
Noch schlimmer als
Google. Microsoft. Obwohl, so bei Suche denkt man schon immer, jede Alternative ist eigentlich gut, ja.
Jahu.
Auch wenn es von Microsoft ist. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren und man müsste mal jetzt irgendwie strukturiert vergleichen. Ja. Man müsste mal ein paar so Suchbegriffe, die auch ein bisschen komplizierter sind, mal eingeben, gucken, was dann rauskommt dabei. Es war auf jeden Fall sauschnell, das kann ich schon mal sagen. Ja. Und gerade für Reise haben sie verschiedene Sachen integriert, die jetzt so bei Google auch noch nicht sind. Also ein Flight Search, ein Travel Routenberechner und irgendwie mit Hotelsuche und solchen Sachen. Das ist aber erst heute irgendwie implementiert worden oder freigeschalten worden. Und also habe ich jetzt erst gerade vor ein paar Minuten gelesen gehabt, dass sie dann ein kleines Update quasi für Travel gemacht haben. Konnte ich demnach noch nicht ausgiebig testen, ist auch wahrscheinlich erstmal nur für den amerikanischen Raum.
Also ich habe gehört, das Ding kann nicht zwischen LaTeX und LaTeX unterscheiden.
Okay.
Kam über Twitter. Ja. Ja gut, ich habe es jetzt selbst noch nicht probiert, aber es soll jetzt wohl einiges auch bei Google Forscher so ein bisschen dran, so ein bisschen Next Generation Suchmaschine, was dir halt irgendwie mehr Informationen einblendet gleich beim Suchen. So ja. Nach dem Motto, nicht nur ein Textfenster, lauter Suchergebnisse untereinander, sondern man hat auch irgendwie mehr Informationen dazu, so ein bisschen was Google ja auch macht, wenn man einen Ort eingibt, dann kommt ja auch gleich Google Maps und hier Punkt. Da ist das Ganze und so. Und da soll es jetzt mehr drum gehen. Aber ich glaube, Google hat da auch sowas in der Pfanne. Habe ich jetzt aber gerade den Namen vergessen.
Ja, aber sonst, also die Ergebnisse und alles, das ist auch wieder das gleiche Layout. Also die Schrift ist blau und die Website dann unten, die URL ist grün und dazwischen stehen zwei Zeilen. Diese Kurzerklärung. Ich habe jetzt mal Stuttgart eingegeben, da kam jetzt keine Karte dazu oder sowas. Aber man kriegt dann verwandte Suchvorgänge eingeblendet, was auch mal was Neueres ist. Flughafen Stuttgart, VfB Stuttgart und so, dann kann man dadurch quasi, kriegt man nochmal so ein bisschen eine Baumstruktur, könnte ich mir vorstellen. Also, dass man, wenn man einen Suchbegriff eingibt, noch andere Angebote quasi dann dazu bekommt, ja, was auch nützlich sein kann, wenn man sich mal durch so ein Thema durchbohren will und nicht sich immer die ganzen Suchwörter ausdenkt, sondern dann vielleicht auch so ein bisschen weiterkommt.
Also es ist zumindest auch, ich habe es selbst nicht getestet, aber es scheint angeschlagen zu sein, weil nämlich selbst in der Tagesschau gestern Abend war ein Beitrag über Bing drin.
Ja, ich glaube, die Leute, die suchen schon gerade immer so ein bisschen nach einem Google-Konkurrenten und da wird natürlich alles gerne genommen. Wolfram Alpha ist ja auch hoch gelobt worden oder war in der Presse sehr stark vertreten als nächster Google-Killer. Und jetzt kommt Bing, wurde zwar nie als Google-Killer so tituliert, aber
ja gut, gucken wir mal.
Vielleicht ist es eine Alternative, um seine Suchvorgänge ein bisschen zu streuen und somit nicht einem den Rachen zu füllen. Ja. Steht noch Beta dran, das ist natürlich bei Microsoft eigentlich, können wir durchgehen wahrscheinlich. Ah, okay.
Produkte reifen sowieso beim Kunden, was soll dieses ganze Beta-Gedöns?
Was irgendwie lustig ist, dass sie da so ein Bild haben auf der Startseite von der Suche.
Ein Bild?
Ja, ich kann es ja zeigen.
Ach so, okay. So,
also dieses ganz, was dieses, du gesagt dieses Google-mäßige, hast, wir machen nichts außer das Allernötigste bei der Suche rein. Haben die gesagt, ja, wir machen auch nur das Allernötigste und noch ein schön emotionales Bild.
Total toll.
Ja, total, weil vor allem will ich jetzt immer nach China oder Thailand suchen oder so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht ein bisschen asiatisch aus. Na, vielleicht täusche ich mich auch.
Ja, nicht umsonst hast du ja gesagt, Reisen. Du hast gleich nach Reisen gesucht.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht
ein Bild und man will gleich hin.
Vielleicht ist das die Zukunft, im Internet Reisen suchen. Und Microsoft versucht da aufzuspringen.
Dabei kann man doch im Internet auch gut reisen.
Naja. Warte mal, im Chat kam gerade, die Bildersuche ist super. Suchen wir doch mal nach Radiotux-Bildern bei Bing kurz. Oh, kommt gleich mal Ingo.
Echt?
Ja.
Ach ey. Na, kannst du mal, oh Gott, das Bild ist ja, wenn der Linie herkommt, es kommt pro Linux.
Das kommt als erstes.
Aha. Okay. Naja, gut. Könnt ihr alle mal ausprobieren, was ist das Bing.com oder wo findet man das Ganze?
Bing.com, ganz Bing. Genau.
Bing.com. Naja, okay.
Ja, also, eine Sache noch, ganz ja, kurz, weil ich gerade sehe. Und zwar Google hat damit angefangen, dass man die Bilder auch jetzt so mal nach Farbe irgendwie noch sortieren kann, ab und zu. Also muss man bei Bildersucher gucken. Also so ein Stil. Und bei Microsoft gibt es jetzt da auf verschiedene Sachen, also man kann nicht nur nach Bilder groß-klein suchen, sondern auch Querformat, Hochformat, farbig, schwarz-weiß, Stil oder Personen drauf oder nicht. Die werden also da auch gerade bei der Bildersuche sich angestrengt haben, weitere Funktionen zu implementieren.
Ja. Ja. Okay, was gibt es noch Neues?
Amarok 2.1, wenn ich es jetzt richtig sage, ja.
Ja, ja.
Ja, Music Player für Linux. Einer von denen, ja.
Genau, sonst ja, regen die sich im Chat gleich wieder auf. Ja, der KDE-Medienspieler.
Genau. Den hatten wir ja schon mal betrachtet. Er ist ja eigentlich schon einer der guten, oder?
Ja, doch.
Oder auch umfangreicheren und weit verbreiteteren. Und der kann jetzt für die Podcaster endlich Bookmarken, oder? Wenn ich das richtig sehe. Also,
dann konntest du auch ganz normalen Songs machen. Da merkt sich halt zum einen.
Ja, aber für die ist es sinnvoll. Also gerade Audiobooks und Podcasts macht es ja Sinn.
Ja, schade, dass es, glaube ich, in Metadaten nebenbei abspeichert in der Datenbank oder so. Und ich glaube, er schmeichert es nie ins File rein. Weiß ich jetzt nicht, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber ist natürlich eine nette Funktion, dass man zum Beispiel aus einem File rausspringen kann. Der merkt sich, wo war ich das letzte Mal und fängt da dann wieder an.
Ja, finde ich.
Und ich kann setzen, klar, da war das Thema, was mich interessiert, tippe ich schnell was ein, sage Lesezeichen hier. Ja, ist eine ganz nette Funktion, muss ich mir mal angucken. Ich habe zwar Amarok vorhin noch schnell installiert, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen, es zu testen.
Okay. Also sonst soll noch neu sein, bei der Playlist-Ansicht kann man sich jetzt die individuell gestalten, welche Metadaten man quasi eingeblendet haben will, pro Titel, also nur der Name oder die Dauer oder die Größe etc. Man kann da ein bisschen sich individualisieren. Und sonst gibt es noch das dies und das, andere Kleinigkeiten und bestimmte Stabilität und Geschwindigkeit.
Naja, Amarok ist ja auch noch nicht so lange auf KDE 4, also auf Qt 4 portiert und auf Plasma und sowas. Da muss man schon noch einige Funktionen, die früher in Amarok 1.4 drin waren, ein bisschen mit immer noch reinportieren. Und ich bin auch noch nicht so richtig umgestiegen. Also wenn ich Amarok benutze, benutze ich meistens auch noch den alten. Man hat sich da irgendwie dran gewöhnt und der neue sieht schon komplett anders aus. Aber die entwickeln immer fleißig weiter und ich gucke mir das auch ab und zu mal an. Und ja, noch stürzt er aber ab und zu ab und fand ich ein bisschen komisch.
Okay.
Aber 2.1 hört sich doch jetzt schon mal gut an und es kommen demnächst auch wieder ein paar neue Releases von dem her. Apropos neue Releases, KDE 4.2.4.2.4, ja, ich glaube, so, ist auch rausgekommen. Also auch wieder ein paar Bugfixes, bevor im Juli ja KDE 4.3 rauskommen soll. So monatlich geben die dann halt immer so ein Minor Release nochmal raus und dann, ja, sind auch wieder ein paar Bugfixes dabei, gerade bei KHTML und bei KMail. KMail soll mal wieder die IMAP-Unterstützung besser sein. Ich weiß nicht, die wird immer besser, aber immer noch ist es schlecht. Irgendwie, weiß nicht. Naja, gut. Aber da sind auf jeden Fall auch einige Sachen passiert. Und ich habe jetzt aber gerade KDE 4.3 die Beta drauf und spiele damit mal ein bisschen rum.
Okay. Ja. Yes, also für mich gab es noch eine, ich kann es ja ganz kurz erwähnen, eine schöne Sache, also für mich eine tolle News war, dass es für meine Kamera, die Canon da ein Update gibt, dass man die Filmfunktion jetzt individualisieren kann. Da hat die ganze Fangemeinde drauf gewartet. Was so heißt? ISO und Blende und so kann man jetzt selber einstellen. Das war davor immer fix und somit konnte man da nicht groß beeinflussen. Und ja, das war für mich jetzt eine tolle News, deswegen habe ich es gesagt. Und wir hatten ja mal irgendwann über die Kamera gesprochen.
Ja, du musst doch mal kurz sagen, was das für eine Kamera ist.
Canon 5D Mark II. Und die hat die Full-HD-Videofunktion, die echt klasse ist, weil man diese Objektive vom Foto mitbenutzen kann, um Video aufzuzeichnen. Und da hat jetzt Canon in der Firmware ein bisschen nachgebessert und mehr Freiheiten einem gelassen bei der künstlerischen Gestaltung. Und das ist wirklich klasse. Ja, kleiner Ausflug in die Medienwelt hier.
Foto-Ecke.
Genau.
Okay, war noch irgendwas?
Ja, Linux-technisches. Ich würde sagen, nein.
Ja, gut.
Ich weiß nicht, ob dir was aufgefallen ist.
Es passiert ja immer eine Menge. Dass viele Hersteller jetzt auf Moblin setzen, also dieses Mobile Linux, was früher von Intel war und jetzt unter der unter dem Dach von der Linux vom Linux-Konsortium da entwickelt wird. Da springen jetzt immer mehr Distributoren auf, unter anderem Novell war, glaube ich, einer der ersten und Ubuntu kommt jetzt und wird dann halt für Netbooks und sowas wird das dann halt benutzt.
Ist es dann so, dass also sich jetzt für diese kleineren Computer oder dann Mobiles sich irgendwie so die Linuxe, sag ich jetzt mal, vereinen? Also scheint ja fast, also wenn die sagen, gucken alle.
Naja, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, du kannst auch ein Android draufpacken, das ist ja jetzt auch gerade ganz modern auf die Netbooks. Okay. Also da gibt es immer noch schon ziemlich viele Linuxe, die da drauf tun. Aber es kann natürlich nicht schlecht sein. Gut, man hat dann halt wieder eine Basis und dann hast du halt doch schon wieder verschiedene Distributionen.
Naja, das wird sich bestimmt auch wieder, so wie ich jetzt die Gemeinde da kenne, dann jeder will was anderes haben. Klar. Und dann wird sich's wieder differenzieren.
Klar, bin ja auch mal gespannt, wie das mit KDE 4 wird. Ja. KDE 4 soll auch in einer Version rauskommen, die extra für diese kleinen Desktops gemacht ist. Da gibt es ein nettes YouTube-Video, mal gucken, ob ich das nochmal finde, das mal verlinken. Es sieht ganz, ganz schick aus. Also das ist dann halt extra angepasst auf so eine kleinen Displays, dass es gut passt. Zurzeit gibt es ja von Ubuntu so ein Ubuntu, eine Remix-Version, die dann so eine Ubuntu, ja, wo man halt relativ einfach die Sachen anklicken kann, aber wenn man das alles mit Plasma machen kann, bei KDE, ja, schaut auch ganz nett aus. Mal gucken. Steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also ist noch nicht so alt, aber schaut ganz nett aus. Mal gucken. Ich habe ja immer noch keins. Ich will ja auch noch mal endlich mir mal irgendwann einen holen. Aber ich, naja.
Lass dir doch mal zu Testzwecken irgendwie einen zukommen hier.
Ja. Müsste man sich auch drum kümmern, weißt du?
Können wir ihn auseinandernehmen.
Krieg ich dann auch ein. Und dann willst du einen Hackintosh draufpacken. Gibst du.
Richtig. Ja,
klar.
Ich will die iPhone Touch Table Software dann draufhauen. Keine Ahnung.
Naja, ich weiß nicht, ob Touch auf
Snowphone heißt es. Bestimmt dann die nächste Version.
Snowphone.
Snow Leopard
Snowphone.
Ah, ja. Snow iPhone.
Naja, für dich gibt es noch nächste Woche. Auch wieder.
Ja, da wird es toll. Huhu. Ich freue mich. Vielleicht. Man ist ja meistens enttäuscht, weil es dann nur halb so viel ist.
Ach, wieso? Es kommt ein neues iPhone und so raus, habe ich doch gehört. Ja,
oder ich mir vielleicht mal eins. Irgendwann.
Naja, gut. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas Interessantes war. Es passiert immer so viel.
Es gibt ja natürlich noch Nachrichten jetzt wieder eher im gesellschaftlichen Bereich. Bei der Musikindustrie war wieder was Nettes.
Ja. Was war da los?
Also Studie, ich hatte es, glaube ich, in einer Sendung schon gesagt, dass die Download-Gemeinde auch die eifrigsten Käufer sind. Ja, also daran sieht man mal, dass die Musikliebhaber quasi dann sich einige Titel kaufen und die anderen irgendwo sich woanders herziehen. Aber dass das irgendwie schon ein Kundenstamm ist, den man nicht verlieren darf, indem man sie irgendwie vielleicht zu sehr stresst. Und dann gab es auch eine lustige Geschichte von der Band, die jetzt ihr Album, ihr nächstes, ich weiß gerade nicht mehr, ich habe den Link nicht offen, welche Band es war, die ihr Album jetzt auf The Pirate Bay quasi bereitstellt, ihr neues, kostenlos, also halt dort zum Download, weil sie nicht von der Musikindustrie da so instrumentalisiert werden wollen und sagen, also wir verklagen da unsere Fans oder so in der Art. Und das fand ich ja auch eine schöne Geschichte. Also dass da quasi ich kann jetzt nicht von die Band sagen, aber zumindest eine, und dann gibt es bestimmt noch die eine oder andere, die da total dagegen sind, dass die da so einen Stress machen quasi.
Das ist doch bei den, haben nicht die Toten Hosen oder irgendwer auch gesagt, ist uns doch egal, ladet doch runter. Was soll's?
Ja, kann sein. Also es gibt auf jeden Fall ganz viele, die die sagen, dass sie gar nicht mehr auf diese Musikindustrie setzen. Also die alle Eigenvertrieb haben.
Ja,
ganz viele Bands.
Ja, das ist mittlerweile.
Und das ist, glaube ich, fast der größeres Problem von der Musikindustrie. Also gut, das spielt wahrscheinlich alles zusammen, aber
also das merkt man auch
die
immer.
Die stehen schon
immer,
im Rücken an der Wand, ja, so ein bisschen.
Das merkt man auch immer wieder, dass sie es tatsächlich. Letztens habe ich auch noch, ich weiß nicht mehr, glaube hier auch von einer Band aus der Gegend, Submarine, kennst du, glaube ich, oder? Mhm. Die haben, glaube ich, auch einen Plattenvertrag abgelehnt und haben gesagt, nee, so wollen sie das nicht, und haben das jetzt in Eigenregie gemacht und sind jetzt auch über Amazon und iTunes, glaube ich, sogar auch zu haben. Also die kann man auch kaufen, obwohl sie nicht so einen normalen Weg gegangen sind, hier Plattenvertrag, Label und dann darüber. Also es machen ziemlich viele, auch aus dieser Jamendo-Szene und so, gibt es relativ viele, die dann merken, oh ja, unsere Musik kommt super an und wir verkaufen sie dann auch mal über, ja, verschiedene Plattformen.
Also eine Band hat auch aus England ihr erstes Album kostenlos angeboten und das zweite dann verkauft, und im ersten kostenlos habe ich gesagt, hey, wenn er die Musik gut fand, dann kauft doch das zweite Album, so in der Art.
Ja.
Und hat auch gut funktioniert. Also es gibt da verschiedene Wege, es wird immer, kommt halt einiges jetzt immer so rüber in den News, was da so passiert. Das ist irgendwie schon, da ist schon was los. Ja, ansonsten natürlich auch unsere heißen gesellschaftlichen Themen, die immer weiter diskutiert werden oder weitergebracht werden in der Politik, wie unsere Netzsperre. Der Bundesrat hat da erhebliche Bedenken geäußert und dann konnte ich schon mal ein bisschen durchatmen. So. Also da gibt es dann wohl doch ein bisschen ein Gegen.
Ja, ich schätze auch mal, dass Druck. Sie das nicht mehr in der Legislaturperiode durchkriegen. Also ich meine, die haben ja auch demnächst Sommerferien und dann konzentrieren sich eh alle auf die Wahl. Also gucken wir mal, dass wir das noch ein bisschen rauszögern.
Dass es verschieben und irgendwann ist es dann kein Thema mehr vielleicht.
Ja, gut, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber zumindest, dass wir das in der Legislaturperiode nicht mehr durchkriegen, zumal ja die SPD oder Teile der SPD jetzt auch noch Zweifel angemeldet haben. Ja, das sind immer so die Leute, die man irgendwie überzeugen muss. Also wenn die SPD erstmal teilweise zumindest nicht mehr da eine Meinung hat, dann ist das schon mal gut. Dann wird das sowieso nichts mehr. Muss man bloß hinkriegen. Da hilft ja wieder Abgeordnetenwatch und aufklären die Politiker.
Abgeordnetenwatch ist echt also habe ich mich schon manchmal so drin rumgewühlt und bin hängen geblieben, weil es echt interessant ist, was die zurückschreiben.
Ja, und da Fragen stellen oder was wir ja auch schon mal gesagt haben, geht, adoptiert man Politiker oder sowas oder geht in die Sprechstunden, in die Lokalen. Wir haben ja vor kurzem auch die Sendung über Netzsperren gemacht und vor einiger Zeit auch schon mal ein Interview mit Markus Beckedahl zum Thema, was kann man eigentlich machen, um seine Rechte durchzusetzen. Und da gab es ja jetzt letztens auch den netten, was war das, ein Spiegel-Online-Artikel, Generation C64, hast du den gelesen? Ja, weil wir schlagen halt zurück jetzt quasi. Also da merkt man doch, dass die Politiker und die Netzgemeinde so irgendwie nicht miteinander klarkommen, weil, ja.
Ja, also das ist in der Tat so, da ist einiges im Argen. Also der nächste war auch wieder schön, kleine Nachricht, Schäuble will die Online-Durchsuchung ausweiten. Ich weiß nicht, auf welche Kreise. Auf jeden Fall gab es dann auch wieder Gegenstimmen und dann wurde das wieder heiß diskutiert. Ja, man kann hoffen, dass es einfach runtergeht. Und dann doch nicht mehr weiter. Also da kam auf jeden Fall gleich Protest, was schon mal nicht schlecht ist, auch aus der CDU und aus der CSU, von den von so innenpolitischen Experten.
Na gut, aber der Schäuble ist ja schon wieder dabei mit seinen Innenministern.
Was der sich alles ausdenkt. Der denkt so viel.
Letztens wegen Piraten vor Somalia und diesmal, weiß ich nicht, die Bundeswehr im Inneren und so. Ja, wir ändern jetzt noch schnell das Grundgesetz. Also ich glaube, bis der nicht wenigstens mal irgendwas am Grundgesetz geändert hat, ist der nicht glücklich.
Ja,
der will mal Grundgesetzvater spielen und da mindestens irgendwas ändern.
Ja.
Ich glaube, lassen wir ihn doch irgendwo ein X einfügen oder sowas. Dann hat er vielleicht Ruhe. Also es ist echt, der Typ ist echt, sorry, aber geht ja gar nicht.
Nee.
So wie so ein Stehaufmännchen, Grundgesetz, da! Also echt, hey.
Ja, vor allem, also, dass man das jetzt auch wieder gleich sofort ausweiten muss, weil es nicht mal 2 Monate her ungefähr gefühlt, ja, und dann gleich online durchsuchen, ausweiten, weil die wurde noch nicht einmal angewendet bis jetzt, anscheinend, vom BKA.
Naja. Dürfen sie auch noch nicht so wirklich. Also das BKA-Gesetz ist ja auch noch nicht, wird da nicht auch geklagt?
Ja. Naja. Ich weiß gerade nicht genau. Das ist alles so verworren, das kann man ja gar nicht alles wissen. Zumindest nicht, wenn man es nur so sporadisch verfolgt. Ja, das waren so jetzt mal die Sachen, um die wir uns kümmern und die jetzt ja, newsmäßig
so passiert sind. Ja, es passiert natürlich immer sehr viel und alles kann man auch gar nicht behalten. Ich war jetzt die letzten Wochen oder letzte Woche auch wieder ziemlich im Stress, von daher, naja. Aber auf jeden Fall auf unserer Mailingliste geht es bunt ab zurzeit. Ich weiß nicht, du hast die ja auch, ne? Da passiert ja gerade.
Verrückt, also ja, was da alles geschrieben wird.
Naja, wir sind halt groß bei der Planung für den Linux-Tag und da haben wir auch gleich noch das Interview zu dem Thema. Und wenn ihr auch mitmachen wollt bei Radio Tux, ihr könnt ganz einfach die Mailingliste abonnieren und da mitdiskutieren. Das geht einfach, wenn man blogradiotux.de nimmt. Und
dann erst letzte Woche ist wieder ein neuer hinzugestoßen.
Nicht nur ein neuer, also manche
stellen einen habe ich zumindest, der hat sich so schön vorgestellt, das habe ich dann mitbekommen.
Ja, ja, manche stellen sich vor, andere halt nicht, aber das könnt ihr natürlich auch machen. Liste abonnieren und dann erstmal sagen, hallo, ich bin der und der und will das und das.
Ja.
Wo kann ich helfen? Dann adoptiert euch schon irgendjemand. Okay, dann spielen wir wieder ein bisschen freie Musik. Und zwar diesmal das Tone Project mit Infected by the Groove featuring, und die Zeile irgendwie auch featuring T irgendwas. Featuring, ja, O, featuring Ted, featuring Ted, wie immer freie Musik. Und danach folgt, was in der Ubuntu-Community die letzte Zeit so los war, der Ubuntu-Wochenrückblick. Und ich versuche in der Zeit mal, dass wir Marco Jung erreichen und darüber mit ihm dann über den Linux-Tag reden und was da gerade so vorgeht.
How does it feel to be a trainee songwriter, man? I hear you're doing pretty fine, ain't you? I recall the times when we all dreamed about that.
All in all, nothing's changed, my dear. My music is all I care for.
Now I'm gonna find a proof that you're way back on hover, infected by your groove and going to recover. If you can understand what must have felt the music, it reached the promised land. You're one of us. No need to find the proof that you went back and hover, infected by your deal with the promised land. You're one of us. Close to the sand, you can get on the ground. Feeling much fun inside. Keep your eyes open wide. You forget about the past. What you heard on his past. Feeling much fun inside. Keep your eyes open wide.
Der Roman Hanhardt mit dem Ubuntu-Wochenrückblick der Kalenderwoche 21 nachzulesen auf ikea.ubuntuusers.de. Jede neue Ubuntu-Version bringt jeweils einige Bugs mit sich, welche vor der Veröffentlichung nicht mehr korrigiert werden können, so auch diesmal beim Jounty Jackalope Ubuntu 9.04. Einige bekannte Bugs werden auf dem Blog Ubuntu Geek besprochen und dazu jeweils eine Lösung angeboten. Den Gecko Media Player lässt sich als Plugin für die Browser Firefox, SimonKey, Epiphany, Galian und den MIDI-Browser nutzen. Das Plugin kann über die Paketquellen installiert werden. Eine Live-CD des Ubuntu Privacy Remix ist zum Download bereit. Es handelt sich noch um eine Beta-Version. Das System soll sich vor allem für unversierte Benutzer eignen, welche die Möglichkeit suchen, ihr System vor Angriffen von außen zu schützen. Das Telekommunikationsmagazin teletarif.de stellt die Ubuntu-Version als kostenlose Alternative für Windows vor. Wie nicht anders zu erwarten, wird die Benutzerfreundlichkeit positiv herausgestellt. Negativ findet man hier, dass keine Windows-Software auf Ubuntu laufen würde. Wein wird offenbar bei diesem Artikel verschwiegen. Eine Nachricht von der Firma Dell. Sie bietet nämlich neu die XPS-13-Maschinen erstmals in den Vereinigten Staaten mit einem vorinstallierten Ubuntu 8.10 oder wahlweise 7.04 an. Vom 25. bis zum 29. Mai treffen sich die Ubuntu-Entwickler in Barcelona, um die Rahmenbedingungen für die Entwicklung vom Ubuntu 9.10 festzulegen. Einen etwas ausführlicheren Bericht findet man zu den wichtigsten Neuerungen im KDE 4.3 in diesem Wochenrückblick. Sicherlich lesenswert für alle KDE-User oder solche, die es werden möchten. Weiter gibt es einen Hinweis zum Instant Messenger Empathie, welcher dank dem Telepathy Framework das SIP-Protokoll erlernt hat. Bislang kann man vom Empathie zu Empathie Telefongespräche führen. Eine Studie, welche im Auftrag der Firma IBM durchgeführt wurde, hält fest, dass Desktop-Rechner nicht in jedem Fall mit einem Linux bestückt werden könnten, denn gewisse Aufgaben ließen sich zurzeit mit einem Linux noch nicht durchführen. Und jetzt noch die Hinweise zu den Treffen und Veranstaltungen. Der Backjam mit Daniel Holbach in Berlin am Donnerstag, den 28. Mai. Am 3. Juni 2009 finden zwei Veranstaltungen statt, nämlich der Monatsstammtisch in Berlin und der Stammtisch der Langener User Group in Langen. Am 4. Juni das Anwendertreffen in Dortmund und am 7. Juni der Tag der offenen Tür der LookPane in Pain. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Ubuntu-Wochenrückblick kann verbessert werden, wenn die Hörer und Leser sich daran beteiligen. Zu diesem kleinen Aufruf gibt es einen Link zum entsprechenden Forum. Das ist es wieder. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Die Buschtrommel ist eine Zusammenfassung des Wochenrückblick von Ubuntu-Users und The Fridge.
Herzlich willkommen zu den Fedora Weekly News Nummer 178. Mein Name ist Henrik Heigel. Ankündigungen. Fedora 11 mit dem Namen Leonidas wird voraussichtlich am 9. Juni erscheinen. Das Fedora Board Meeting findet am 4. Juni um 17 Uhr statt. Weitere Details zur Teilnahme sind hierzu im Wiki unter fedoraproject.org zu finden. Nach dem Meeting wird es auch eine Zusammenfassung geben, die dann über die Mailingliste verbreitet wird. Die FATCON Berlin 2009 wird, wie bereits erwähnt, vom 26. bis 28. Juni in Berlin auf dem Gelände des Linux-Tages, der Messe Berlin, stattfinden. Es haben sich bereits über 120 Teilnehmer angemeldet. Auf den Wiki-Seiten sind bereits die Vorträge einiger namenhafter Leute zu finden und auch die Möglichkeit, sich für die Barcamp-Talks oder zu den diversen Hackfests einzutragen. Auch hierzu sind im Wiki unter fedoraproject.org alle weiteren Informationen zu finden. Entwicklung Development. Osin Filai wird nach der Ausgabe 178 der Fedora Weekly News leider nicht mehr den entsprechenden Abschnitt über Entwicklung und Development schreiben und fragt in die Runde, wer hier diesen Part übernehmen möchte. Interessierte finden die nötigen Informationen im Wiki. Rahul Sundaram hat eine Umfrage in vielen Mailinglisten und Foren gestartet, um herauszufinden, welche Software von Usern benutzt wird, die nicht in den offiziellen Repositories enthalten ist. Er fand unter anderem das Gnaughty-Paket, welches anscheinend schon in Debian aufgefallen ist, da es den Hotbabe-CPU-Monitor enthält, welcher wohl divers unbekleidete Damen zeigt. Ist dies gewollt, ist nun die Frage. Chrome 9 VX800 Grafik-Support bei Live-USB. Zurzeit wird an der Integration des Treibers für VIA VX800 Chrome 9 Grafikkarten gearbeitet. Hier wird verstärkt mit dem Open Chrome Projekt für die 2D- und 3D-Unterstützung zusammengearbeitet. Kushal Das verspricht jedem, der es auf sich nimmt, einen seiner Pakete zu reviewen, ein Pony. Russisches Fedora. Peter Lemenkov fragt nach einem russischen Ableger der Fedora Foundation, welche schon in den vergangenen Jahren als Frage aufkam. Und Kevin Kofler führte zusammenfassend auf, dass dies ein Problem für Red Hat und deren Firmenpolitik darstellen würde. Alexei Torkov wies auf eine Russian Fedora Zusammenstellung hin, die neben den MP3-Codex noch andere umstrittene Pakete enthielt. Translation, Übersetzungen. Ricky Zhou hat eine erste Testinstanz der Webseiten vorgestellt, in denen auf die neue Version von Fedora 11 aufgebaut wird. Einige Fehler in der Konfiguration und einige Übersetzungen wurden hier innerhalb weniger Stunden behoben und die Arbeit geht hier stetig weiter. Das war es auch schon für diese Woche mit den Fedora Weekly News. Auf Wiederhören.
Huch, da ist wohl der Beitrag irgendwie schon vorbei, obwohl, naja, obwohl hier noch steht, das sollte noch 30 Sekunden gehen. Henrik, da hast du irgendwie komisch geschnitten. Macht nix, bei mir am Telefon ist jetzt Marco Jung, er ist im Linux-Tag e.V. und der Linux-Tag wird jedes Jahr oder seit einiger Zeit jedes Jahr in Berlin veranstaltet und dieses Jahr scheint es da irgendwie ein paar Unstimmigkeiten zu geben mit der Messe. Was erstmal, ist denn
hallo Ingo.
Da los? Hallo,
hallo. Marco. Ja, ach, naja, so große Unstimmigkeiten, ich würde sagen einfach, das sind Kulturprobleme zwischen einer Veranstaltung, die sich selbst wie ein Projekt definiert und funktioniert, und einer Behörde wie der Messe Berlin, die vielleicht eher strukturierter oder SAP-gesteuerter oder wie man es auch immer nennen wollte, vorgeht. Und naja, der Linux-Tag hat ja als älteste Open-Source-Veranstaltung Europas auch eine gewisse Tradition. Wir sind ja ständig entstanden, wurden dann zu groß, mussten dann von der Universität weg. Dann hatten wir einige Stationen, Stuttgart, Karlsruhe, kurzes Intermezzo in Wiesbaden nur ein Jahr und dann sind wir jetzt dieses Jahr zum dritten Jahr in Berlin. Was halt immer für uns ganz die große Herausforderung ist, weil diese Veranstaltung so groß ist, brauchen wir immer einen Partner. Weil wir können das alleine nicht stemmen. Und aktuell haben wir halt mit der Messe Berlin einen Partner gefunden. Bloß, ich muss sagen, es gibt halt Partnerschaften, wo man dann auch irgendwann merkt, dass es nicht so ganz gut funktioniert, wie es eigentlich erwünscht oder erhofft war. Und naja, ich habe jetzt für mich dieses Jahr entschieden, dass ich zwar nicht meine Funktion im Linux-Tag e.V. niederlege, also ich bin weiterhin im Vorstand tätig und kümmere mich auch weiterhin um die Belange der freien Projekte, aber aufgrund diverser Unstimmigkeiten oder Ungereimtheiten habe ich mich entschieden, dass ich einfach mein Hobby, das mir wegen diesen ganzen Diskussionen einfach keinen Spaß mehr macht, im Sinne von, dass ich die freien Projekte auf der Veranstaltung selbst betreue, einfach kurzfristig niederlegen muss.
Mhm. Kannst du da ein bisschen konkreter werden? Also was sind das für Unstimmigkeiten?
Ja.
Geht's da um Geld? Geht's da um was weiß ich?
Nee, ich will ja keine dreckige Wäsche waschen. Also man kann sich das prinzipiell so vorstellen, die Vereinbarung zwischen dem Linux-Tag und der Messe Berlin ist so, dass der Linux-Tag e.V. die Inhalte kontrolliert, also das Vortragsprogramm oder welche Projekte ausstellen. Der Linux-Tag kontrolliert ja auch die Marke und wir versuchen halt entsprechend einfach dieses Feeling, was wir für uns mit dieser Veranstaltung verbinden und die Ideale und die Werte, die hinter dem Linux-Tag als Traditionsveranstaltung stehen, erhalten bleiben. Und die Messe im Gegenzug, die macht das ganze Doing, das heißt, sie organisiert gemäß unserer Vorgaben, sie kümmert sich um den Vertrieb, sie kümmert sich um alle finanziellen Angelegenheiten, aber sie streicht auch den ganzen Erlös ein. Der Linux-Tag erhält nur von der Messe Berlin einen sehr, sehr geringen Fixbetrag, mit dem wir halt gerade so unsere Infrastruktur und unsere Kosten deckeln können. Aber jetzt, der Linux-Tag e.V. ist non-for-profit, also nicht, dass ich jetzt oder irgendwelche anderen Funktionäre sich da irgendwie die Taschen vollschaufeln. Mhm. Und ja, dieses Jahr ist es so, dass halt ganz kurzfristig, wenige Wochen vor der Veranstaltung, einfach massive Kürzungen entstanden sind. Mhm. Und diese Kürzungen haben einfach dazu geführt, dass meine Qualitätsstandards oder auch die Qualitätsstandards, die wir in unserem Team angesetzt haben, hiermit meine ich hauptsächlich halt die Repräsentanz der freien Projekte auf der Ausstellung, nicht mehr so erfüllt werden können. Und das fängt an bei Standfläche oder Standausstattung, geht weiter zu solchen netten Details wie einen Arbeitsraum, dass Projekte hacken können, oder zu den Preisen für die Social Events Tickets und so weiter. Also ich bin ja doch recht erfreut, dass die Signalwirkung meines Niederlegens der Tätigkeit so gut war, dass die Messe mittlerweile in einigen Bereichen zurückgerudert hat, auch wenn es meiner Ansicht nach dieses Jahr ein leicht modifizierter Linux-Tag sein will, wo die Community nicht aufgrund der Taten des Linux-Tag-Vereins, sondern eben des Partners schlechter sich repräsentieren kann.
Das heißt, es kommen weniger Projekte oder was?
Ja, die Anzahl der Projekte wird ein bisschen sinken. Es wird halt nochmal enger zusammengerückt. Also die Fläche, der Platz ist einfach viel weniger. Wenn sich jemand fragt, wo der Platz ist, dann wird man in der Fläche einfach eine wunderschöne Catering Area finden. Mhm. Mich hätte es halt eher gefreut, wenn statt der Würstchenbude noch 10 Projekte sich mehr zeigen können. Und naja, es wird halt einfach ein bisschen, kompakter.
Okay, aber
ist ja auch nachvollziehbar in den aktuell schwierigen Zeiten. Also ich lebe ja momentan in England, ich kann deswegen wenig, die deutsche Situation kriege ich nicht so ganz mit, aber sie wird ja wohl identisch sein. Ist es schon nachvollziehbar, dass man sparen muss, weil natürlich sind auch weniger zahlende Kunden im Sinne von Ausstellern oder so da. Aber mir ist persönlich halt einfach die Zahl der Kürzungen zu drastisch erschienen.
Aber ich meine, die Messe hat doch einfach riesen Platz. Ich meine, ob der jetzt so einfach rumsteht oder benutzt wird, ist das nicht egal. Also für mich als Laien finde ich das jetzt mal, die haben zigtausend Hallen.
Ich weiß, was du meinst, Ingo. Also Kosten fallen ja schon an. Also Fläche sind wir uns einig, die kostet einfach nichts. Mhm. Das ist irgendwo eine komische Controlling-Nummer, dass man halt, selbst wenn man einem die Fläche gehört, wenn man sie benutzt, sie dann doch irgendwie wieder in einem Buchhaltungssystem irgendwas kostet, aber das sind irgendwie kalkulatorische Kosten. Es fallen aber schon Kosten an. Also es ist ja nicht irgendwie, dass die Messe einfach sagt, ja, wir sperren unsere Hallen auf und das kostet nichts. Man hat ja Personalkosten, wenn man Hallen öffnet, für Hallenwärter, Strom, Klima und so weiter. Das sind echte Energie- und Personalkosten, die anfallen. Und der Messebau, also das, wo dann wirklich die Stände bildet, vom Teppich über die Wände zur Beleuchtung, zur Beschriftung, zum Strom, zum Netzwerk. All das wird über zum Teil Tochterunternehmen oder auch einfache Auftragnehmer, externe Unternehmen geleistet. Und da fallen auch wirklich für die Messekosten an. Hm. Also es ist nicht irgendwie, dass sie dann in ihr eigenes Lager fährt und da ein bisschen was an Messematerial rausrollt, sondern das wird wirklich extern geliefert.
Okay. Und das kostet natürlich Geld.
Das kostet Geld, natürlich jetzt nicht irgendwie, ich kenne die Zahlen, das kostet jetzt nicht die Welt, aber es sind schon irgendwie Summen, über die man reden müsste, bloß das sind halt zum Teil Reduzierungen, die einfach für mich nicht nachvollziehbar sind, weil da einfach an Kleinigkeiten gespart wurde, die eigentlich meiner Ansicht nach nicht hätten gespart werden müssen.
Was ist denn jetzt der Grund, dass weniger Aussteller kommen? Meinst du, das ist wirklich die Wirtschaftskrise oder ist der Linux-Tag vielleicht auch nicht mehr so attraktiv wie vor ein paar Jahren?
Also Wirtschaftskrise würde ich auf jeden Fall einen recht großen Anteil zusprechen. Ich denke, Messen sind generell nicht mehr so attraktiv. Es ist ja nicht nur der Linux-Tag, der an Ausstellerschwund leidet. Also alle großen, also Cebit, also alle IT-Messen werden ja generell kleiner. Also Cebit hat sich ja die letzten Jahre auch drastisch verkleinert. Systems ist letztes Jahr geendet. Ja. Und ich glaube auch, es spielt noch ein bisschen rein, dass Linux ein gewisser Teil Normalität geworden ist. Ja. Also wenn man sich jetzt überlegt, Mitte der 90er oder noch Anfang dieses Jahrtausends, war Linux irgendwie noch irgendwie so eine Insider-Geschichte, wo wenig Leute kannten. Mittlerweile in jedem kleinen Schreinerbetrieb steht irgendwo in der Ecke eine Linux-Kiste und wenn es nur der Router ist oder sowas in der Art, ist natürlich auch ein bisschen Mainstream geworden. Vielleicht da eine kleine Aber das würde ich eher sagen, eine sehr geringe Reduzierung und dann auch nicht nur dieses Jahr, sondern langfristig, weil halt einfach Unternehmen gar nicht mehr so den Linux-Tag dann nutzen müssen, um die Aufmerksamkeit für ihr Produkt zu erzielen, weil halt einfach man weiß, ja klar, Linux, das ist toll, das möchte ich nutzen. Das ist zwar schön, weil das dem Ziel, was der Linux-Tag-Verein hat, die Nutzung freier Software überall zu promoten, schon irgendwie ein bisschen unterstreicht. Aber es ist halt schade, dass ist aber, wie gesagt, dem würde ich jetzt eher ganz marginal einstellige Prozentzahl an Bedeutung zumessen, weil die großen Unternehmen sind eigentlich immer noch da.
Muss man dann vielleicht am Konzept des Linux-Tags was ändern?
Ja, ich denke, wir haben dieses Jahr die 15. Veranstaltung. Da sollte man schon mal drüber nachdenken, ob man auch was ändert. Wir machen das auch intern. Wir werden da auch öffentlich noch einen Aufruf bald mal starten. Das machen wir aber erst, wenn die Veranstaltung gelaufen ist, weil ich glaube, es ist jedem nachvollziehbar, es ist wenige Wochen, noch 4 Wochen, bis der Linux-Tag beginnt. Da sollte man sich erstmal noch auf die Finalisierung der Vorbereitung konzentrieren, anstatt jetzt schon in die Planung für die kommenden Jahre zu gehen. Es ist nicht schlecht, denke ich, die eigene Leistung zu hinterfragen und zu schauen, wie kann man sich verbessern. Und also da sind wir auch dran.
Okay, aber du gehst davon aus, dass der Linux-Tag auch die nächsten Jahre Bestand haben wird?
Ja, also ich denke, die Tradition des Linux-Tags, die wird sich auf keinen Fall mit dem diesjährigen Linux-Tag in Berlin beenden. Es ist ja auch nicht irgendwie, dass das ganze Team sagt, es macht nichts mehr, sondern ich habe einfach für mich entschieden, dass ich dieses Jahr mit den mir gegebenen Kriterien nicht mehr arbeiten kann. Das heißt ja nicht, dass ich mich der freien Softwaregemeinschaft nicht mehr verbunden fühle. Ich entwickle weiter, ich contribute weiter, aber ich organisiere dieses Jahr nicht die freien Projektstände auf der Veranstaltung. Ich bin ja sogar noch im Linux-Tag-Verein als Mitglied des Vorstands tätig und koordiniere sogar noch Aktivitäten. Ich denke auch nicht, dass irgendwie der Linux-Tag jetzt, egal ob mit oder ohne Messe Berlin, untergehen wird. Also da wird es garantiert im nächsten Jahr einfach wieder eine Linux-Tag-Veranstaltung geben. Wir sind schon so oft in verschiedenen veränderten Konstellationen mit leichten Modifikationen immer wieder in ein neues Jahr gestartet. Da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass diese Veranstaltung irgendwie nur in Gefahr ist.
Okay, das klingt ja zumindest mal wie ein Hoffnungsschimmer. Wie geht's denn jetzt weiter? Also was passiert denn dieses Jahr jetzt noch? Und müssen sich irgendwelche Projekte Sorgen machen? Oder?
Ja, also operativ sieht es so aus. Es ist natürlich immer, wenn man öffentlich seine Niederlegung einer Aktivität bekannt gibt, man ja eine gewisse Signalwirkung erwartet. Und erfreulicherweise ist genau das, was ich mir auch erwünscht habe, eingetreten. Innerhalb des Linux-Tags hat sich recht schnell ein Team gefunden, das gesagt hat, Marco, wir können verstehen, wieso du einfach tierisch auf gut Deutsch angepisst bist und das nicht mehr machen möchtest. Wir machen das jetzt, wir ziehen das durch, Augen zu und durch. Da mal mein großes Dankeschön an die Elke Moritz und die Jacqueline Rahimipur. Die organisieren jetzt dieses Jahr das operative Geschäft. Das ist einfach wunderbar, weil dadurch erstmal die Lücke gefüllt wurde. Die Verhandlungen mit der Messe Berlin unterstütze ich natürlich noch, weil über die Jahre hinweg natürlich die Erfahrung nicht fehlen darf. Und es wird gerade einfach an den fehlenden Details gearbeitet, so dass eigentlich bis auf die extrem starken, schmerzbar spürbaren Veränderungen im Sinne von Fläche, Standbau, Preisstruktur und sonstigen Dingen die Veranstaltung schon im ähnlichen Konzept wie letztes Jahr gefahren werden kann.
Ja, dann hoffen wir mal, dass die Besucher und die Projekte und alle trotzdem Spaß haben werden auf dem diesjährigen Linux-Tag. Du hast gerade gesagt, in ein paar Wochen fängt es schon an, nämlich was ab 22. Was ist es?
Nee, das ist fast richtig. Der 22. ist aber der Montag. Das ist für dich bestimmt ein wichtiger Termin, weil dann werdet ihr von Radio Tux wahrscheinlich euch auf den Weg nach Berlin machen.
Ja.
Am 24. das ist der Mittwoch, Juni geht's natürlich los, geht dann 4 Tage bis Samstag, den 27. Juni. Ich denke, Spaß werden wir alle haben, weil nur weil irgendwie momentan irgendwie die Veranstaltung kleiner wird, gibt es genug zu feiern. Ich glaube, die Open-Source-Gemeinschaft hat dieses Jahr massiv tolle Ergebnisse geleistet, die es zu feiern gibt. Und ich denke, dazu ist der Linux-Tag immer ein wunderbarer Treffpunkt, weil wo trifft man 10.000 Leute, wovon auch noch gute 2.000, 3.000 wirklich aktive Contributor sind. Und auch für Besucher gibt es wieder jede Menge Highlights. Also das Konferenzprogramm, das ja endlich auf der Webseite seit einigen Wochen zu finden ist, hat meiner Ansicht nach wieder jede Menge Schmankerl drin. Also da sehe ich schon wieder einige Weltpremieren in der Ankündigung sich so langsam andeuten. Und was ja auch ganz spannend ist, es gibt immer mehr Events rund um den Linux-Tag in Berlin. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber zum Beispiel das Fedora-Projekt macht 3 Tage lang, aber Freitag bis Sonntag, seine erste 3-tägige europäische FATCON, wo mehrere hundert Entwickler vom Fedora-Projekt sich treffen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass die Veranstaltung jetzt irgendwie untergeht oder von der Stimmung her schlechter sein wird. Vielleicht gibt es ja einen ganz positiven Effekt und durch das Zusammenrücken ergeben sich ganz neue Synergien und Freundschaften. Also man weiß es ja nicht.
Hoffen wir auf das Beste und auch, dass der Linux-Tag ja, die nächsten Jahre weiter bestehen wird. Weiß nicht, vielleicht redet man ja noch mal drüber, ob er in Berlin bleibt. Ich weiß nicht, wie sehen da eure Verträge aus oder so?
Ist es langfristig? Ja, es gibt ein Vertragswerk, das eine gewisse Zeit mit der Messe Berlin definiert. Da sind jetzt aber Sachen da.
Naja.
Da sage ich jetzt weder, wir bleiben definitiv in Berlin oder wir gehen aus Berlin. Das ist einfach eine Entscheidung, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Also selbst ich habe mit Berlin an sich überhaupt keine Probleme, weil es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht in Berlin. Es kann ja einfach sein, dass nächstes Jahr ein extremer Fan freier Software entscheidet, er muss einfach ein bisschen mehr Geld in den Linux-Tag pumpen und dann sind alle Sorgen wieder vorbei. Also ich bin da eigentlich recht positiv und ich kämpfe auch weiterhin für den Linux-Tag. Plus dieses Jahr unter den aktuellen Konditionen war es mir einfach nicht mehr möglich, das irgendwie gut und professionell, wie ich das gewohnt bin, durchzuziehen.
Ja. Oder dass in Berlin halt doch mal nochmal mehr Lichter aufgehen und die verantwortlichen Politiker merken, dass mit dem Open Source und so ist ja eine ganz gute Sache, wir pumpen da auch nochmal mehr Geld rein.
Ja, mal schön. Also ich glaube, von der Politik haben wir aus Berlin bisher relativ wenig, zumindest mal vom Land Berlin bekommen, also vom Bund. Wir haben ja immer ganz tolle Partner. Also die letzten beiden Jahre wurden wir zum Beispiel vom Auswärtigen Amt unterstützt. Dieses Jahr ja auch wieder. Also ich glaube, da ist schon ein gewisses Bewusstsein da. Also ob man jetzt unbedingt dann da eine Staatshilfe für den Linux-Tag fordern sollte, fände ich dann doch fast ein bisschen überzogen. Wäre vielleicht ein ganz netter Gedanke, aber ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch. Aber schön, also der Gedanke gefällt mir fantastisch.
Genau, müsst ihr mal fragen, ob er auch einen Milliardenkredit kriegt oder...
Ja, genau, oder Rettungspaket Open Source Berlin.
Genau, so zum Beispiel.
Und ja, dann einen Solidaritätszuschlag, ziehen wir um nach Ost-Berlin oder so. Nee, keine Ahnung. Also, also da würde ich überhaupt keine Panik schüren oder sonst was. Ich glaube einfach, es ist immer noch die größte Anzahl Projekten weltweit auf einer Messe. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber wie gesagt, man merkt auch einfach den Sparzwang einfach, wird man dieses Jahr auch hier und da einfach, wenn man genauer hinschaut, auf der Veranstaltung merken.
Gut, dann hoffen wir mal, es wird trotzdem eine gute Veranstaltung. Das war Marco Jung vom Linux-Tag e.V., der uns erklärt hat, dass der Linux-Tag auf jeden Fall stattfindet, er ein bisschen anders sein wird und wo zurzeit die Probleme sind. Vielen Dank, Marco. Jetzt kommt Paper Plane Pilot mit Places und wir hören uns dann gleich wieder. I wanna know if it's something I could do to help you go to the place you wanna go to. I can't say that I will never cheat on you. But if you stay, you know I will never cheat on you.
certain, I can say that I will never lie to you. But if you stay, you know I will never lie to you. Wanna know if there's something I could do to help you go to the place you wanna go to. I can't say that I will never lie to you, but if you stay, you know I will never lie to you.
Shame, rock, a dancing, everybody's gone to hell. Get a job instead. Shame, rock, a dancing, everybody's gone to hell. Get a job instead. Shame, rock.
Lie Fast Lie Down. Und ihr hört Radio Tux et Horaz, Ausgabe 64. Und wir sind wieder zurück und reden jetzt noch ein bisschen querbeet und kommen dann auch irgendwann zum Ende. Nächstes Wochenende, nämlich am 7. sind Europawahlen, hier sogar Kommunalwahlen. Und ihr solltet auf jeden Fall hingehen, nehmt alle Freunde, Verwandten, Bekannten mit, weil, habe ich ja schon mal gesagt, ist ein wichtiges Thema und mittlerweile eigentlich das wichtigste Parlament in Europa überhaupt. Ja. Also auch für die Sachen, die in Deutschland entschieden werden, weil so viel können die im Bundestag gar nicht mehr entscheiden. Weil tatsächlich so, also bei Wirtschaftsfragen 80% mittlerweile.
Rahmenbedingungen über die EU. Ganz viel natürlich.
Ja, und, ja, da ist klar. Das Gröbste schon abgesteckt. Genau. Da kannst du dann nur noch irgendwo rumfeilen.
Genau.
Ja, also die Sachen werden da entschieden und deswegen ist es auch irgendwie die wichtigste Wahl. Und ihr solltet da hingehen. Es gibt von den Leuten, die auch den AK-Vorrat machen und so, eine Webseite bürgerrechte-wählen.de. Da kann man mal gucken, wer jetzt so am besten die Bürgerrechtsfragen vertritt. Also vor allem halt nicht den Überwachungsstaat schaffen und so. Es gibt so ein paar Entscheidungshilfen für die Europawahl. Man kann, wenn man seine Postleitzahl angibt, sehen, wie die beim Telekom-Paket und sowas abgestimmt haben und die Parteien werden mal verglichen und so die einzigen, die man wirklich, ja, also CDU und SPD, dass man die nicht wählen kann, naja, oder nur eingeschränkt, weiß man vielleicht, also CDU kann man gar nicht wählen.
Immer da. Ist alles ein bisschen verwachsen bei denen.
Ja. Naja.
Also ich war ja sehr überrascht, als mir den FTD, Financial Times, Deutschland-Artikel gezeigt hast, dass die eine grüne Wahlempfehlung machen.
Das ist also krass,
oder? Fand ich sehr interessant und habe mir den Artikel auch durchgelesen und klingt auf jeden Fall schlüssig.
Ja. Naja, ist vor allem, weil die das ausgefeilteste Programm haben.
Ja, vor allem irgendwie, also so nach dem Artikel ist es auch das Programm, die sich da irgendwie ein bisschen mehr als nur so Floskeln vorgenommen haben.
Ja.
Und echt erstaunlich, dass die anderen da so schlapp, sage ich jetzt mal, dann davor gehen.
Ja. Die Linken kann man gar nicht wählen, die haben sich ja irgendwie selbst aufgefressen. Also
die wähle ich auch einfach nicht. Also
sie ja, sind halt, du nicht. Ich meine jetzt mal einfach, werden ja auch potenziell, sind die ja auch immer eher, also die sind ja
gegen alles.
Gegen alles, aber die hatten auch ein paar Politiker, die am Europavertrag da mitgewirkt haben und die haben sie jetzt abgesägt. Also die sind ja Europa-Gegner
total. Ja, total bescheuert.
Wo du auch denkst, hä, was soll der ganze Käse jetzt?
Da bin ich eigentlich schon, also ich bin auf jeden Fall ein Europa-Freund und Fan. Und, ja. Also so eine generelle, dieses generelle Zusammenwachsen hier von unseren europäischen Ländern finde ich eigentlich schon eine tolle Entwicklung. Dann kommen die da so mit so einem Kahlschlagen hier alles zurück. Naja.
Ich finde auch diese Erfindung mit dem Euro genial.
Super, also Euro ganz toll.
Ach, du kannst nach Italien, Frankreich, irgendwo hinfahren und brauchst klasse. Nicht erst das Geld tauschen.
Ja. Und was für ein riesen Terz da gemacht wurde. Oh Gott, und der Euro.
Und du weißt gleich, was es in dem anderen Land kostet, ja? Du weißt, wenn du dich in eine Bar setzt und der Cappuccino kostet irgendwie 9 Euro, hallo, die Welt, irgendwie stimmt hier nicht ganz, aber hey, kannst du es super vergleichen, das sind alles Top-Sachen. Und die Gesetze werden sich so ein bisschen, gleichen sich so ein bisschen an. Ja, top Sachen. Aber nein, es gibt immer wieder Leute, die finden das mit dem Europa nicht so toll.
Und also es gibt immer auch negativere
natürlich.
Teilbereiche, aber wenn man immer das Gesamte betrachtet, ist es auf jeden Fall toll.
Ja.
Das ist jetzt so ein bisschen vielleicht durchgerutscht. Also das mit dem FDP fanden wir gar nicht so schlecht eigentlich. Also
Den Artikel
FDP ist ja eigentlich immer noch so ein bisschen so eine Freiheitspartei, zumindest so von
den Bürgerrechten her geht es, aber man muss ja auch den Rest betrachten. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die FDP Ja, FDP muss.
Ja, muss aufpassen. FTP und FTD und FDP. Das ist ganz verrückt.
Furchtbar. Ja. Also die Freiheitsdemokratische Partei Deutschlands, wie heißen die? Freie Demokraten. Ja, jedenfalls die Liberalen da, wenn man sich mal anguckt, wie die beim Telekom-Paket oder sowas abgestimmt haben, dann, dann weiß man, dass man die vielleicht auch nicht unbedingt unterstützen sollte. Weil. Mag ja sein, dass sie gegen Staat sind, wo er sich einmischt bei Bürgerrechten, aber deswegen knicken sie doch eher ein, wenn es dann halt um Lobbyfragen geht, wie Urheberrecht und sowas.
Das ist so ein bisschen schade irgendwie. Aber es stimmt natürlich auch.
Und über Frau Silvana Koch-Marien müssen wir vielleicht gar nicht reden. Da ist ja die letzte Zeit ziemlich viel rausgekommen, dass sie irgendwie...
Lieber Finger weg, würde ich sagen.
Wenn ich auch nur irgendwie 60% anwesend sein muss und dafür das ganze Geld einstreiche, das ist doch super. Ja, so einen Job brauche ich auch. Ich sollte mich mal fürs Europaparlament irgendwie aufstellen lassen. Keine Frage, wenn du es richtig machst, ist es irgendwie viel Arbeit, aber das, was ich jetzt über die Frau alles gelesen habe in letzter Zeit, denke ich echt, man kann sich's auch einfach machen. Dann kriegt man mal so ein Kind zwischendurch.
Also man weiß ja nicht genau, wie es dann konkret abgelaufen ist. Auf jeden Fall so die Pressemeinung im Allgemeinen ist da sehr negativ eingestellt drüber. Und dem kann man wahrscheinlich folgen, aber
auch nicht. Ja, zumindest wenn es viele unabhängige Medien voneinander sind. Das ist ja auch immer.
Also die Sache hat mich jetzt auch irgendwie dann überzeugt, dass es dann irgendwie, also zumindest ist da irgendwas faul und das ist schon mal eigentlich schlecht. Deswegen kann man da eigentlich schon mal sagen, schwierig.
Also gut, ich weiß nicht. In Deutschland ist es ja nicht so üblich, Wahlempfehlungen abzugeben, aber nachdem das jetzt die Financial Times Deutschland gemacht hat, können wir das ja auch mal machen. Also ich persönlich würde sagen, wenn ihr wählen geht, wenn ihr die Leute überzeugen müsst, entweder Grün oder die Piratenpartei wählen. Weil das sind so die einzigen, wo ich jetzt von meiner Philosophie sagen kann, ja, die könnte ich jetzt 100%ig unterstützen. Also gut, es gibt bei beiden Parteien jetzt auch Sachen, wo ich sagen würde, die Meinung teile ich.
Ja, ja. Muss man da, aber ja, lieber ein Großteil stimmt als gar nichts und als gar nicht wählen gehen. Also das ist so Protest und nicht wählen gehen, das verpufft einfach immer nur. Ja, dann sagen sie, hat keiner gewählt, ja, irgendwie, aber das bringt einen auch nicht weiter. Was man natürlich machen kann, ist den Wahl-O-Mat mal befragen, wenn man da noch unschlüssig ist, unter www.wahl-o-mat.de zu finden. Da kann man mal durchklicken und dann kriegt man da einen Vergleich, was zu einem passen könnte und was nicht. Bei mir kam da irgendwann so eine komische Partei raus, Volksstimme oder irgendwas. Ich muss das nochmal in Ruhe machen. Ich habe es sehr schnell durchgemacht und kam auf irgendeine komische Partei raus.
Ich sollte Grün wählen. Kam bei mir raus.
Ja, Grün war auch nicht weit entfernt.
Obwohl
ich finde immer so bei den wirtschaftlichen Fragen teilweise dann immer wirtschaftlich orientiert und da stimmt es oft nicht ganz so mit den Grünen überein. Und deswegen war es, glaube ich, nicht auf erster Stelle.
Naja, obwohl sie ja, wie gesagt, wenn die Financial Times Deutschland meint, die haben das ausgefeilte Programm und bei Wirtschaftsfragen. Zumindest mit dem Green New Deal und so scheint es auch zu passen. Das muss ja dann. Also hat mich echt auch gewundert, als ich das heute Morgen so mitgekriegt habe. Und da habe ich auch gedacht, huch, meine Güte. Aber naja, gut.
Ich würde ganz kurz für Stuttgarter Hörer sagen, dass es den studipolitblog.de gibt. Da habe ich mitgewirkt und wir haben versucht, da so kommunale Themen, die so junge Leute interessieren könnten, videomäßig aufzubereiten und haben die Spitzenkandidaten da mal befragt. Kann man mal reinhören, wer hier aus der Region kommt.
Ja, wer aus der Region kommt, hier wählen darf, sind halt eher kommunalpolitische Sachen.
Ist komplett kommunalpolitisch, ja.
Klar, das andere war jetzt Europawahl. Es gibt ja ein paar Städten und Gemeinden in der Umgebung hier auch jetzt noch.
Regionalwahl ist ja auch noch.
Also Kommunalwahlen sind das ja.
Und regional.
Und regional. Zwei. Was ist da der große Unterschied nochmal? Also es ist eines der
Gemeinde und
Stuttgart Kreistage ist
ein bisschen besonders, dass das gibt halt noch so eine Regionalversammlung, also so ein übergeordnetes Ding, wo dann Stuttgart und Umgebung mehr noch drin ist. Und da darf man auch noch wählen.
Aber Bürgermeister wählen wir gerade nicht, ne?
Nee,
Das gibt es ja auch noch zum Beispiel.
Ja, genau, die kann man auch noch. Gibt's, man kann schon einiges wählen. So.
zum Beispiel, wenn man jetzt nur Europäer ist und nicht Deutscher, kann man Kommunalwahlen mitwählen und man kann Europawahlen mitwählen.
Ja.
Das könntest du dann zum Beispiel machen.
Kannst genau. Zwar die, ist bei regional, weiß ich auch nicht.
Weiß ich jetzt nicht, kenne ich nicht. Aber wer jetzt hier zum Beispiel in der Gegend ist, nicht gerade deutscher Staatsbürger, der kann trotzdem bei den Europawahlen und bei den Kommunalwahlen mitwählen. Ja. Gut.
Das wäre so viel dazu.
Ja. Spielst du eigentlich ab und zu mal was auf dem Computer? So Casual Games vielleicht mal.
Manchmal habe ich da schon Lust zu. Ich komme eigentlich nicht zu. Also irgendwie, manchmal gibt es dann so eine Phase, wo ich mal eins ausprobiere und dann hänge ich mal so ein paar Stunden ran, aber sehr, sehr selten geworden. Und wenn irgendwelche Gruppenspiele, wo man dann schön gegeneinander ist, aber auch nur, wenn man sich sieht und dem anderen einen runterschlagen kann, wenn man verliert, ist, da bin ich dann mal dabei. Und okay. Aber jetzt bin ich eigentlich da irgendwie eher selten gerade dran. Ja, keine Ahnung, mache eher andere Sachen.
Hab da nicht so viel Zeit. Kennst du Adventure Games? Kennst du Monkey Island? Hast du das schon mal gehört? Nee. Echt? Ah, das musst du dir...
Bist du da verfallen oder was?
Das war eins meiner ersten geilsten Spiele überhaupt. Ich glaube, ich habe Monate, also auf jeden Fall Monate gebraucht, um das Ding durchzuspielen. Damals waren die Sachen echt noch schwer und ich war Kind. Und da gibt's 4 Teile von und den ersten, der soll jetzt mit neu gemacht rauskommen. Neue Grafik und neue Spielsteuerung und sowas von LucasArts in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, wo ehemalige LucasArts Mitarbeiter drin sind, die halt schon an dem gearbeitet haben. Und es soll auch ja ein neues Spiel oder sowas, so wie sie es bei Sam und Max, glaube ich, auch gemacht haben, sind dieselben Jungs so ein paar Episoden neu von ja, auf LucasArts gemacht von Monkey Island rauskommen. Und es ist saugeil. Also das ist, glaubst du gar nicht. Das ist, ich hätte nicht gedacht, dass das jemals noch passiert, dass ich das noch erlebe. Aber tatsächlich, Monkey Island kommt nochmal raus. Also das ist die Härte. Okay. Die Telltale Games, die sollen,
da bin ich schon mal gespannt drauf.
Für Windows, für Wii, mal gucken, weiß ich nicht, für Xbox 360 oder sowas soll, glaube ich, auch irgendwas rauskommen. Weiß nicht, Linux ist jetzt ein bisschen untergegangen, aber vielleicht kann das ja die Scum-WM oder sowas, die ganzen alten Spiele, also wer noch nie was von Monkey Island gehört hat, es gibt unter Linux Scum-WM oder unter anderen Betriebssystemen auch Mac und Windows und sowas, und da kann man sich die alten Spiele mal besorgen irgendwo und kann die mal durchspielen. Also das war echt damals noch richtig schwer, damit umzugehen. Und die Rätsel fand ich genial und als Kind halt extrem schwer, aber jetzt spiele ich so ein Spiel auch in 2 Stunden irgendwie durch. Also ich habe es nochmal durchgespielt, komplett den ersten Teil. Ich freue mich jetzt total auf die neue Veröffentlichung. Also es ist echt, echt geil.
Okay, ich war da eher so ein bisschen auf der Strategiespielschiene. So
Command & Conquer.
Also SimCity und Command & Conquer.
Da kam jetzt auch wieder letzten Jahres irgendwie neue raus, aber da verfolge ich es auch nicht mehr. Also die echten Original Command & Conquer, die alten, die waren natürlich auch geil. Total pixelige Grafik.
Ja, die waren so erstaunlich gut. Die anderen haben ja auch nie wieder so Spaß gemacht. Dann, also irgendwie, das war so eine gewisse Einfachheit drin, die dann in dem Fall gut war irgendwie und sah irgendwie auch gut aus. Mittlerweile grafisch irgendwie besser, aber sieht nicht mehr ganz so gut aus, finde ich. Aber auf der anderen Seite bin ich immer für eigentlich schon immer für moderne Spiele, weil ich das sehr beeindruckend finde, dann den Realismusgrad und so. Also da bin ich dann schon für. Also ich bin nicht so der so Pac-Man oder so, der noch wahnsinnig gern spielt. Also kann auch mal sein, zwischendurch mal und so. Aber da gibt es ja so Fans, die stehen dann auf so Retro-Spiele
komplett. Ja, gibt's ja, klar.
Ich freue mich dann immer schon, wenn ich auch mal so ein aktuelles sehe. Oder ich meine, so ein bisschen Sportspiele sind auch mal ganz, ganz gut. Ich bin ja echt, ich schaue mir mal alles an, probiere ein bisschen rum und habe Spaß, aber komme nicht so oft dazu momentan.
Ich habe mir Sam und Max auf jeden Fall geholt. Das ist auch so ein altes LucasArts Adventure Game. Und von den Leuten, die jetzt auch Monkey Island machen, muss es demnächst mal spielen. Ich hab's letztens in der Grabbelkiste so gefunden und hat irgendwie knapp 10 Euro gekostet. Habe ich gedacht, nehme ich mal mit. Was soll's? Erste Season. Und guck mir das demnächst mal an. Mal gucken, ob das so ist. Es wird wahrscheinlich, das neue Monkey Island wird wahrscheinlich in dem ähnlichen Stil sein. Deswegen muss ich mir das mal angucken.
Ich musste mal sehen. Vielleicht kenne ich es auch irgendwie.
Manic Manson.
Name nach
irgendwie. Manic Manson. Kennst du Manic Manson? Kennst du They Are the Tentacle? Grim Fandango.
Ich glaube, ich habe da an andere Dinger gespielt.
Meine Güte.
Mit so mein erstes Spiel war Myst. Das wurde nämlich mit Mac mitgeliefert damals und das fand ich super. Also die Rätsel lösen da.
Ja, siehst du, das ist so mit Rätsel lösen, so das musst du mal spielen.
Ja.
Loom. Obwohl Loom hatte eine sehr, sehr seltsame Steuerung mit diesem, mit so einem Stab, den man Musik Sachen Rätsel lösen musste. Das war schon ein bisschen komisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dir so ein paar so Spiele gefallen. Also wenn man dann nicht verzweifelt, ich habe das immer mit meiner Schwester gespielt, wir wünschen uns seit Jahren immer zu Weihnachten immer so irgend so eins von denen, also es gibt immer noch ein paar Adventure-Spiele, die neu rauskommen, so Runaway und sowas war in letzter Zeit und Ankh gibt es übrigens auch für Linux, Mac eventuell sogar auch, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube für Mac und Linux sind die portiert worden, Ankh 1 und 2 und 3 und auch so ein paar andere Spiele, also die gibt's auch für die alternativen Betriebssysteme quasi. Und ja, die ganz alten Spiele, die kann man sich alle runterladen und kann man mal in der Scum-WM spielen, also ich habe die alle da. Day of the Tentacle, Manic Manson, boah, das war einfach eine geile Zeit. Und ich glaube, ich hatte für Zack McCracken, da gab's dann so, gibt auch so Fangames, die das dann halt so weiterentwickelt haben, weil Zack McCracken war auch eins der allerersten Lucas Film Games, hieß es dann noch.
Okay.
Also weißt du, aus welcher Ecke es kommt, Lucas Film und Games, ja. Und dann irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt und dann hieß es Lucas Arts. Und ja, und Indiana Jones, genau. Und für Zack McCracken habe ich, glaube ich, habe 5 Jahre oder so an dem Spiel gespielt, bis es endlich mal durch hatte. Weil halt, okay. du bist dann, und heute gibt's ja Internet, weißt du, da guckst du halt schnell nach, so what, wenn du halt an irgendeiner Stelle nicht mehr weiterkommst. Und damals, hä?
Aber da bin ich also gar
konntest kein du höchstens Fan, eine Zeitung noch, oh, das war eine Zeitung, wo dann halt mein Tipp
für Rätsel. Von nachschauen ist mal, ich habe dann öfter mal aufgegeben einfach.
Ja.
Das ist aber auch doof.
Ja, es ist auch blöd. Und deswegen habe ich glaube, ich habe echt 5 Jahre an Zack McCracken gespielt. Okay. Einfach, dann lässt es halt mal irgendwie wieder 6-7 Monate liegen, weil du an dieser einen verdammten Stelle nicht weiterkommst. Aber dann spielst du halt nochmal weiter und dann hast du eine neue Idee und dann kommst du weiter. Ah, das war. Heute ist es langweilig, weil, wenn du halt lange nicht weiterkommst, dann guckst halt doch irgendwie ins Internet. Also ich glaube, wenn du sowas spielst, musst du irgendwie auf eine einsame Insel gehen, wo du kein Internet hast. Und auch sonst
also nichts, weil sonst wahrscheinlich sind die auch mittlerweile komplexer geworden.
Nee, die sind nicht komplexer geworden.
Glaubst du nicht?
Nee, eher andersrum. Die Spiele sind heute leichter. Also
ja, gut, es kommt darauf an.
Teilweise empfinde ich es natürlich auch einfach nur so, weil ich älter geworden bin und die Rätsel mittlerweile leichter durchblicke. Aber meine Meinung ist, die Spiele sind einfach leichter geworden.
Also
von den Rätseln her. Die Rätsel waren damals Hammer.
Ich kann es jetzt von Myst sagen, da wurde das schon immer schwieriger. Und ich habe auch mal einen Artikel gelesen, dass die Computerspiele einfach von der Komplexität her und so natürlich viel umfangreicher sind und dadurch auch mehr abverlangen als früher, wo es dann einfache Sachen gab. Von den Rätselschwierigkeiten weiß ich jetzt nicht genau. Ich sage jetzt mal von der Komplexität her und von der Schwierigkeit, die zu bedienen und so.
Genau, also manche Spiele will ich auch einfach nicht spielen. Gerade diese 3D-Spiele, wo du da zigtausend Tasten und was weiß ich. Und wenn du da zum ersten Mal davor sitzt und keinen Plan hast, wirst du gleich gefrackt. Also das macht ja auch nicht irgendwie Spaß. Da gibt's 100.000 komplexe Sachen, aber bei diesen Adventure-Games haben sie echt nachgelassen. Da war der Witz früher noch besser, noch genialer und das ist es.
Außer diese Running Gags und sowas. Obwohl du ja auch nicht alle verfolgst wahrscheinlich. Also ich denke, es gibt schon noch.
Da verfolge ich doch schon relativ, wie gesagt, so
bist
jedes Jahr.
Voll dabei.
Ja, ja. Jetzt spiele ich gerade noch, auch schon wieder älter und bin noch nicht sehr weit gekommen jetzt oder hatte noch nicht wieder viel Zeit. So Blonde ist auch so von
Anaconda. Das hast du mir mal irgendwie erzählt, glaube ich.
Muss ich auch noch endlich mal zu Ende spielen, aber man hat ja eigentlich nie Zeit.
Ich glaube, du hast auch ein paar Jahre dann vor mir angefangen mit den Spielen. Da war ich wahrscheinlich noch nicht drin und sowieso, ich bin ja ganz schon immer Mac gewesen, da gab es halt dann gewisse andere Spiele wahrscheinlich eher.
Deswegen, ja, ich habe mit dem Amiga halt angefangen.
Ja, ja, guck.
Monkey Island ist von irgendwas 80er Jahre. 1990.
80er Jahre habe ich, glaube ich, noch nichts gespielt.
1990 ist es rausgekommen. Für Amiga, Atari, DOS, FM, TOS, keine Ahnung, für Mac. Ha, siehste.
Für Mac?
Ja, für Mac kam es raus.
Da schauen wir hin. Aber da war ich dann trotzdem noch zu jung für.
Aber, und der erste Teil ist absolut der Quest, das ist Secret of Monkey Island. Ach ja. Oder Larry, kennst du Larry? Leicester Street Larry? Oh, du hast so viel verpasst, Mensch.
Ich habe nichts verpasst.
Ja, doch, hundertprozentig. Oh. Ja, gut.
Ich habe vielleicht das eine oder andere schon gesehen, aber ich habe die jetzt nie so gespielt, deswegen sagen mir die Namen da nichts unbedingt. Ich nostalge da auch nicht so drin, muss ich ehrlich sagen. Wie du jetzt zum Beispiel.
Ich hoffe nur, dass diese Spiele echt gut werden, weil sonst ist, glaube ich, meine Kindheit tot oder so.
Ich hatte das erste Spiel, was ich gespielt habe, das war so ein Shuffle-Spiel, das hieß Shuffle, glaube ich, es war schwarz-weiß auf so einem DIN A5-Monitor. Ganz schlechte Grafik und du hast dieses Spiel gespielt, was man in Casinos und so, oder halt in so Spielhöllen öfter mal hat, wo so eine Scheibe über so einen luftgeblästen Tisch dem anderen so ins Tor feuern musst. Mhm. Und das konnte man mit der Maus dann so spielen, also man hat dann diesen Balken hinten bewegt und diese Scheibe musste man abwehren quasi. So, das war okay. So mein erstes Game eigentlich. Es hieß, glaube ich, Shuffle, war schwarz-weiß und auf dem Mac und war mega schlecht von der Grafik, aber echt lustig und wahnsinnig schwierig von den Endgegnern dann. Also der hat dir die Scheibe da um die Ohren gehauen, so schnell kannst du nichts machen. Aber ja, das ist so
mal. Wie Prinz oder so. Hast Prinz mal gespielt wenigstens? Prinz. Prince of Persia.
Ja, den habe ich gespielt. Den fand ich klasse. Das ist auch ein richtiges Mac-Klassiker-Game, glaube ich. Also den gibt es ganz lange da schon. Prince of Persia, super. Also ganz, ganz stark. Bloß irgendwann haben sie mal diese Ansicht verändert und dann war es doof. Ich fand es, glaube ich, auch schwierig. Dann Prinz hinten Persia. Raus. Hinten
ja,
raus.
Ja, also, ja. Ich habe das hab ich
so Sand nie. Versunken, glaube ich. Also da gibt es Treibsand und so. Und dann war es weg. Und
ich fand es immer brutal, wenn du da reingesprungen bist und diese.
Das war auch. Genau.
Und gut, ich hatte damals hatte noch keine Farbe gehabt. Das war natürlich auch noch was. Ah, ja, gut.
Also Persia. Zwei hatte ich, glaube ich, aber ja schon. Ich glaube, es waren zwei.
Zwei.
Es war auch schon Farbe.
Zwei, ja, es gibt auch eins in Farbe.
Okay.
Zwei, ja, habe ich nie so wirklich gespielt. Und da gibt es jetzt auch Erweiterungen. Also es ging immer weiter. Und naja, egal.
Gut.
Gut, war zudem, muss ich einfach mal unbedingt sagen, dass
Monkey Island,
also das Monkey Island hätte ich echt absolut überhaupt gar nicht damit gerechnet. So saugeil. Mal gucken, was da jetzt rauskommt.
Gut.
Okay. Dann würde ich sagen, mal für Schluss für diese Sendung, oder hast du noch irgendwas?
Einen kleinen Aufruf würde ich gerne machen. Ich will nämlich so ein ich will was mit dem iPhone starten.
Du willst das
und da suchen wir, sind drei Leute jetzt und wir suchen noch einen Nerd, ja, der da Lust hat zu programmieren oder da mal mitzumachen. iPhone ist man, glaube ich, schnell drin und es darf ruhig ein Junger sein, der Lust hat, da noch so mal ein bisschen dran rumzuprobieren. Wir versuchen auch da Gelder zu viel bekommen und dann gibt es auch irgendwas für.
Kleine Entwicklungs.
Ja, gibt da eine ganz nette Idee. Und wenn es mal was wird, dann kann ich ja mal noch mehr erzählen. Jetzt lohnt sich's noch nicht. Und sonst machen sie alle nach. Gott. Ja, also es ist auch nicht nur ein reines, App oder so, was man verkaufen will, sondern es geht mehr um so eine Gesamtlösung. Und ja, wenn sich einer berufen fühlt und wollte da schon immer mal mitmachen, sind ja gerade heiß umworben, glaube ich, so diese iPhone-Programmierer.
Ja, ich glaube, da bist du gerade echt. Falsche Zeit, ne?
Ja, aber keine Ahnung. Ich frage einfach mal. Der kann sich melden bei Radio Tux und
genau. Ich leite das weiter.
Ich komm dann irgendwie dran.
Oder so. Genau. Okay, aber natürlich, wenn ihr nichts mit iPhones machen wollt, wir haben auch noch Jobs im Radio. Ihr könnt auch bei Radio Tux mitmachen.
Genau.
Ihr klickt einfach im Blog zur Sendung auf blog.radiotux.de, einfach mal auf Mitmachen, wenn ihr sagt, ihr wollt. Ich meine, wir bräuchten hier auch noch einen Moderator eigentlich. So, ich war jetzt seit Wochen nur immer mit einem von euch hier im Studio. War immer auch ein bisschen blöd.
Ist noch ein Mikrofon frei.
Ist noch ein Mikrofon frei. Ja, eigentlich sind sogar zwei frei, wenn man es so sieht.
Wenn du dein Headset auf hast, ja.
Ja, oder man geht rüber in den anderen Raum. Ich habe ja tatsächlich, wir haben ja letztes Mal drüber so ein bisschen gewitzelt. Wir machen mal eine Abstimmung hier, wer von euch gehen soll. So gute Stimmen hast du nicht bekommen. Nee, aber ihr sollt, also 42% der Hörer sagen, ihr sollt bleiben, beide.
Ich habe gar nicht geguckt, ehrlich gesagt.
Siehst du? Eieiei. Und du hast 6 Stimmen oder 11% sagen, du sollst gehen.
11%, ja, pff. Ja, pff. Wenn man bei 11% schon reagiert, dann...
Und sagen zumindest auch einige, wir brauchen noch mehr Leute. Und ich bräuchte eigentlich auch jemanden, der zumindest Gnome benutzt oder so. Also mache halt immer noch die Langzeitstudie an mir. Ich benutze ja auch immer noch Gnome, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder auf KDE zurück, weil irgendwie komme ich damit... Also, ich starte sowieso noch lauter KDE-Programme, weil ich den Rest nicht kenne und keine Lust habe, meine ganzen Einstellungen neu zu machen. So ein Gnome-Mensch bräuchte ich noch, so einen, der sich halt in der Szene irgendwie besser auskennt. Oder jemand, der Ubuntu benutzt. Wie auch immer.
Okay.
Also falls hier jemand aus der Gegend ist, der Lust hat, mitzumachen, wir könnten gut noch jemanden gebrauchen und einfach quatschen, dummschwätzen, wie auch immer. Das ist kein Problem. Ich meine, ihr habt ja, oder du hast ja auch früher noch kein Radio gemacht. Das ist, lernt man sehr leicht.
Ja.
Ja, genau.
Kurze, prägnante Antwort.
Genau, wer da Lust hat.
Ja, vor allem ist hier ja alles nicht ganz so krass aufgezogen. Also, da kann man auch einfach mal dazukommen und ja. Dann gucken wir halt mal.
Genau,
also der Andi war auch einfach mal dabei, und dann
haben wir eingecashed.
Genau, also das ist ja alles relativ locker. Und,
wenn man keinen Bock hat, geht man wieder.
Ja, man kann auch nur einmal kommen.
Oder wenn
man was zu sagen hat. Man braucht auch nichts zu sagen haben, weil ich habe es jetzt ja auch schon lange geschafft hier. Ja, wahrscheinlich nichts zu sagen und bin eigentlich immer hier. Und ja,
obwohl du ständig gedisst wirst von unseren Hörern, war.
Nee, eigentlich nur von ein paar.
So von dem Gnocchi und so.
Der Gnocchi. Der Gnocchi. Hallo Knocki, alles klar. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es ja noch ein anderes Radioprojekt, wo ich dann mal arbeite. Nein, Spaß. Ja, ich bin ja auch mehr irgendwie, ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich hier bin. Das ist eigentlich wegen dir, ja.
Ach, wegen mir, du bist wegen mir da. Wolltest mal ein bisschen Zeit mit mir verbringen?
Nein, so ist nicht. Das ist nicht in den falschen Hals bekommen. Ich bin auf jeden Fall über dich da zu der ganzen Chose gekommen und nicht über die Linux-Geschichte. Und,
ja, irgendwann kriegen wir auf diesen Apfel da nochmal wenigstens Linux hin.
Ja, und zumindest mal.
Du kannst ja mal KDE installieren, genau, und dann.
Das wäre schon mal was.
Und dann machen wir Dual Boot mit Linux. Du wirst es lieben. Es ist so viel besser.
Und es sieht einfach. Grrr. Ja, ich bin halt so ein Augenmensch.
Aber es kann so viel mehr.
Über die Kommandozeile.
Ja,
bis ich da mal Strich programmiert habe. Gott, ja. Vor Jahrhundert Jahre.
Naja, ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, ich will nicht regelmäßig mitmachen, ich will jetzt nur mal irgendwie trotzdem mal im Radio sein.
Genau, ich will anrufen.
Ihr könnt auf der einen Seite mal anrufen hier in der Sendung, ihr könntet aber auch einfach euch vor euren eigenen Rechner setzen, geht auch mit dem Mac im Übrigen, und mal einen Audiokommentar aufnehmen und den einfach vorbeimailen. Zum Beispiel an info@radiotux.de und dann würden wir das auch in der Sendung spielen. Und ja, so kann man auch mitmachen.
Wenn wir wollen, spielen wir es natürlich nur.
Genau, wenn die Zensorin hier... Genau.
Hier ist Zensur, also ja, da braucht man sich gar nichts einbilden. Ich darf auch nicht alles sagen, ich sagen will.
Genau, ja. Das ist eine Diktatur von mir hier.
Also da, wenn ich da das falsche Wort sage, finde ich auch...
Gleichen Kopf kürzer.
Genau.
Weil wir Linux-Tag demnächst haben, ihr könnt Fragen vorschlagen. Wir haben einen der letzten Blogartikel, geht schon darum, wen wir so ein bisschen im Interview haben werden. Wir sind da fleißig am Plan, haben heute Abend noch eine Skype-Konferenz. wir sind fleißig dabei gerade. Der Sirko schreibt viele Leute an und wir planen fröhlich vor uns hin. Und wenn er sagt, hey, zu dem einen zum Beispiel über OpenSUSE zu den Herrn Zonka habe ich doch mal eine Frage, wollte ich schon immer mal das von ihm wissen, dann klickt doch einfach mal blog.radioschux.de Vorbereitung zum Linux-Tag in Berlin. Oder ihr sagt, ihr habt eine Frage zu iFolder von Novell oder zum neuen KDE 4.3 Desktop mit den Social-Komponenten. Oder zu LX.de, zu der leichtgewichtigen Desktop-Environment oder zur Desktop-Oberfläche Sugar von OLPC oder zum Linux-Projekt oder was weiß ich. Da könnt ihr eine E-Mail schreiben an live@radiotux.de und ja, dann nehmen wir das gerne dankend mit in die Sachen auf und stellen diese Fragen dann für euch live vor Ort. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr vor Ort seid, mal an unserem Stand vorbeikommen und da eine Frage noch loswerden. Oder wir werden ja auch nebenbei wieder im Chat sein. Ja, gut. Noch was?
Nö. Von mir nicht.
Gut, das wollte ich nur noch gesagt haben. Und dann haben wir jetzt noch die OpenSUSE Weekly News und dann sind wir raus. Ja.
Okay.
Machen wir jetzt schon viel Abschiedung?
Ja.
Ja, wie immer, eine fröhliche Zeit. Genießt das Wetter draußen.
Geht wählen.
Geht wählen am Sonntag. Und geht nicht alleine wählen. Nehmt Freunde, Bekannte, habe ich ja alle schon gesagt. Überzeugt die vielleicht nochmal jetzt nicht unbedingt, die bösen Buben zu wählen, sagen wir es mal so. Kann man sich ja nochmal mit denen auseinandersetzen. Die Financial Times Deutschland schlägt vor, die Grünen zu wählen. habt eine fröhliche Zeit. Gucken wir mal, wie die Welt nächste Woche aussieht. Ich habe mir auch überlegt, mal so Wahlhelfer irgendwann zu machen. Kann man natürlich auch machen. Dann bis nächste Woche und wir sind raus. Ciao.
Ciao.
OpenSUSE Weekly News mit Sascha Manns. Herzlich willkommen zur Ausgabe 74. Heute präsentiere ich Ihnen wieder die Highlights dieser Ausgabe. Ankündigung. Möchtest du dabei helfen, das OpenSUSE-Projekt bekannter zu machen? Magst du andere dabei unterstützen, OpenSUSE besser zu verstehen? Dann fühle dich frei, als OpenSUSE-Ambassador zu arbeiten. Weitere Infos unter news.opensuse.org. OpenSUSE 11.2 Milestone 2 wurde veröffentlicht. Es enthält Firefox 3.5 Beta 4, KDE 4.3 Beta 1, GNOME 2.26 und etlichen Updates. Aus der Community. Markus Hübe berichtet von seiner Woche im Rahmen des Google Summer of Code. Er arbeitet zurzeit am OAuth-Plugin für OBS. So werden einige Methoden in Zukunft implementiert werden. Jan-Simon Möller erklärt erfreut, dass der erste Prototyp einer Minimal- ARM-Umgebung im Build-Service funktioniert hat. Erste Snapshots sind in Base, Build, ARM Repository. Planet SUSE. Duncan McVicar berichtet über den Facebook-Chat-Support für Kopete. Ebenfalls schreibt er über das Web-Interface von Yast. Andrew Waffar hat sein kleines Privatobjekt zur Vermählung zwischen Gnome und Moblin namens Goblin veröffentlicht. Tipps und Tricks. Red Rose Studio schrieb eine How-To über das Integrieren eines Fotos mit GIMP. Ben Kevin schrieb in seinem Blog einen exzellenten Artikel darüber, wie man herausfindet, wie lange ein gewisser Prozess bereits läuft. Status-Updates. Yigish Gohil berichtet von neuen Images von OpenSUSE Education. Neue Software. Peter Mladek beschreibt, dass OpenOffice.org 3.1 RC5 im OpenOffice.org Unstable Zweig verfügbar ist. Wine wurde auf Version 1.1.22 geupdatet. Sandy Armstrong schreibt über das Tomboy 0.15.1 Release, das neue Funktionen mit sich bringt. Security Updates. IBM Java Development Kit 5 wurde mit einem Sicherheitsupdate versehen. Bitte schnellstens updaten. On the Web. Auf polishlinux.org finden wir eine Auswahl der neuen Features in Plasma, die in KDE 4.3 integriert wurden. Shortilly schrieb in seinem Blog auf linux.com über Dinge, die er an KDE 4 schätzt. Das waren die OpenSUSE Wiki News, die wie immer unter de.opensuse.org nachzulesen sind.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee.de.